Habt ihr schon mal den Gespräch gehört, dass jemand gesagt hat, ich möchte ja gerne, aber ich kann nicht glauben? Was antwortet man so jemand? Ich möchte ja gerne, aber ich kann nicht glauben. Zum einen könnte es intellektuelle Probleme haben, dass man das Vorurteil hat, was oft gesagt wird, dass der Glaube bedeutet, den Verstand an der Garderobe abzugeben. Das haben wir gesehen, das ist eine sehr oberflächliche Sichtweise. Wenn man genauer hinguckt, an vielen Stellen im Johannesevangelium haben wir das gesehen, sieht man, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Das Glaube an Gott sehr begründet ist. Zum anderen könnte man jetzt eine Diskussion über die Souveränität Gottes eintreten, aber wir kriegen in Johannes 5, Vers 44 eine Antwort von Jesus Christus auf diese Frage, warum jemand nicht glauben kann. Johannes 5, Vers 44, dort soweit sind wir letzte Mal gekommen. Ich habe diesmal die neue evangelistische Übertragung gewählt für diese Antwort, weil ich finde, dass sie das am besten wiedergibt. Johannes 5, Vers 44, dort heißt es:
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht.
Das ist die Antwort Jesu auf diese knifflige Frage, die viele in endlose und lange Diskussionen stürzt. Heute Morgen wollen wir jetzt weiterlesen, Kapitel 6, die ersten 11 Verse.
Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa, nahe das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel wie sie wollten.
Ein recht bekannter Abschnitt. Die Gefahr bei recht bekannten Abschnitten ist, dass man denkt, man weiß schon alles und schubst gar nicht mehr genau hin und guckt gar nicht mehr genau hin. Ich habe, als dieser Text dran war, mir überlegt, was ist die Aussage, worum geht es hier? Und ihr habt vielleicht schon gesehen, ein Wort kommt immer wieder vor. Ein Wort wird besonders diesen Text betont. Es ist das Wort aber. Aber läutet da einen Gegensatz ein. Auf der einen Seite menschliche Annahme, aber, und dann auf der anderen Seite der göttliche Wille, das, was Gott will. Das ist ja gerade das, was uns als Nachfolger Gottes interessiert. Wir wollen ja nicht menschlich denken, wir wollen ja wissen, wie denkt Gott über die Sachen. Gottes Willen wollen wir ja erkennen, deswegen besonderes Interesse bei göttlichen Aber, die in der Bibel auftauchen. Fachleute unter uns wissen natürlich, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist und dass die Verbalinspiration sie auf den Urtext, auf das Griechische bezieht. Deswegen ist es bei Übersetzungen schwierig, jetzt genau zu sagen, steht da ein Aber oder nicht, wenn man kein Griechisch kann, wie ich. Ich kann mich nur auf Übersetzungen beziehen. Und die meisten oder alle wortgetreuen Übersetzungen, die ich kenne, haben an den ersten vier Stellen, wo hier Aber steht, eindeutig auch mit Aber übersetzt. Bei dem fünften Aber dieses Textes ist der Gedanke drin im Urtext, das Aber an verschiedenen Stellen gesetzt. Aber da werden wir gleich dazu kommen. Das erste Aber in Vers 3. Jesus aber ging auf den Berg. Was ist hier der Gegensatz? Wenn wir den Text lesen, sehen wir, eine große Volksmenge kam und umjubelte Jesus. Und dorthin hinzugehen, wie wir es jetzt bei der ganzen Abendschaft gegeben, gesehen haben, Autogramme zu geben oder im Bad der Menge zu baden, geht Jesus nicht zu der Menge, sondern er geht mit seinen Jüngern weg. Diese Menge kommt, weil sie Zeichen gesehen hat in Jesus. Jesus hat sie geheilt, hat viele Kranke geheilt. Das ist, wenn wir ein bisschen lesen, ein Zeichen, durch das der Messias erkannt werden sollte. Wenn der Messias kommt, wird der Kranke heilen. Jesus offenbart sich also in dieser Heilung als der Messias. Und anstatt ihn als Messias zu erkennen, will die Menge geheilt werden. Aber Jesus geht nicht zu der Menge, um weitere zu heilen, zumindest jetzt noch nicht, später tut er es. Und sich weiter als Messias zu offenbaren, das lesen wir in den einzelnen Evangelien. Diese Begebenheit wird übrigens in allen vier Evangelien berichtet, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen. Jesus geht hier erstmal nicht zur Menge, obwohl man das menschlich erwarten würde, sondern zu den Jüngern. Warum? Weil ihm der Einzelne die echte Erkenntnis und das echte Vertrauen auf ihn wichtiger ist, als die Menge, die ihn nur will, weil sie etwas von ihm hat. Ich habe es genannt, Jesus Christus will unsere Herzen. Er will nicht unsere Begeisterung, weil wir etwas von ihm haben, sondern er will unsere Herzen, dass wir ihm wirklich ganz vertrauen. Das zweite aber in diesem Text, Vers 4, aber das Passa nahte das Fest die Juden. Was ist das Passa? Worum ging es da? Das Passa wurde eingeführt bei dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Dort hatte Gott Gericht über die Menschheit angekündigt, besonders hier Ägypten, und gesagt, dass die israelitischen jüdischen Familien oder Haushalte ein Lamm, ein vollkommenes männliches Lamm in ihren Haushalt leben sollten. 4 Tage sollte es im Haushalt sein. Vielleicht bis jeder es lieb gewonnen hat oder bis jeder erkannt hat, es ist vollkommen ohne Makel. Und dann sollte das Familienoberhaupt dieses Lamm schlachten. Der ganze Haushalt hat das Lamm dann aufgegessen, nachdem es verwaltet war. Und das Familienhaupt sollte das Blut dieses Lammes an die Türpfosten streichen und den Türrahmen. Und wenn der Gerichtsengel, der das Gericht Gottes ausführte, dieses Blut sah, ging er an diesem Haus vorüber. Kein Gericht. Und das Wort vorübergehen, dadurch ist dieses Wort Passa entstanden und Gott hat angeordnet, dass das Volk Israel dieses Fest, dieses Lamm, jedes Jahr schlachten sollte, um daran zu gedenken. Gericht wird durch einen Stellvertreter vor Gott so gesehen, dass er dann an mir vorübergeht. Das Fest war nach mehreren hundert Jahren zur Tradition geworden. Man feierte das Fest im Judentum als Gebrauch, als Gewohnheit, als Tradition, als schönes Fest, Familienfest. Aber, und das sehen wir gerade im Johannesevangelium, Kapitel 1, Johannes der Täufer, als Jesus von Nazareth das erste Mal sieht, oder als er zu ihm kommt an den Jordan, sagt er, dieser Jesus ist das Lamm Gottes. Um genau darauf anzuspielen, Jesus ist der Messias und er wird, wie das Lamm, das Passelamm, das schon vorgeschaltet hat, stellvertretend für die Sünde der Menschen sterben, damit Gott die Sünde vorübergehen kann, nicht Gericht üben muss. Das Gericht liegt auf dem Sohn. Also das zweite Aber zeigt uns, Jesus Christus ist das wahre Opferlamm. Nicht, wie ein traditionswichtiger Ding, sondern das wahre. Das dritte Aber, Vers 6. Die Jünger sehen, dass es mäßig unmöglich ist. Jesus fragt, wo kaufen wir Brot? An anderen Stellen, an Evangelien lesen wir, es war in der Einöde, also es war unmöglich, Brot für so viele Leute zu kaufen. Und Jesus fragt jetzt die Jünger, stellvertretend exemplarisch, Philippus, was wollen wir tun? Wo sollen wir kaufen? Obwohl Jesus wusste, was er tun will. Warum fragt die Philippus stellvertretend? Damit bringt er zum Ausdruck, dass was menschlich unmöglich ist, will er tun, aber er wartet auf die persönliche Anteilnahme, das persönliche Vertrauen von seinen Jüngern, exemplarisch Philippus. Jesus Christus muss persönlich angenommen und persönlich erkannt werden. Es reicht nicht, irgendwie allgemein zu sehen, aha, okay, der Messias ist da, er ist ein guter Mensch, sondern er muss ganz persönlich erkannt und angenommen werden. Das nächste Aber, Vers 10, Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Wir sehen, es sind über 5000 Männer, wenn wir Frauen und Kinder zuzählen, weit über 10.000 Leute. Kann man menschlich sie versorgen, das haben wir schon gesehen, in einer Tüte schon gar nicht, aber Jesus als Allmächtige kann das. Jesus Christus ist alles möglich. Er kann auch die Naturgesetze außer Gewalt setzen, wenn er das für richtig hält. Zum Beispiel, um es ganz wichtig zu offenbaren. Krankenheilung und jetzt bündestürliche Vermehrung von Lebensmitteln. Kommen wir zum letzten Aber dieses Abschnittes, was nicht hundertprozentig klar ist, wo das steht. Aber der Gedanke, der hier vermittelt wird, durch die Schlachtübersetzung trifft den Kern, der an anderen Stellen im Neuen Testament auch gelehrt wird. Menschliche Erwartung, aber göttliche Offenbarung. Menschliche Erwartung, wenn Gott, wenn Jesus Christus als Gott das Übernatürliche wirkt hier, das Unmögliche tut, was Menschen unmöglich ist. Warum macht er das nicht einfach? Warum bezieht er die Jünger ein? Ja, Gott, wir brauchen Jesus, obwohl er alles kann, will durch seine Nachfolger, will durch die Jünger handeln, wie sie gebrauchen. Das ist ein Prinzip des Neuen Testamentes. Jesus Christus wirkt durch seine Jünger, damals wie heute. Jesus kann alles, Jesus ist Gott, ihm ist alles möglich. Aber wir sehen ganz klar im Neuen Testament, Jesus gebraucht seine Jünger, seine Nachfolger, um sich in dieser Welt zu offenbaren. Die erste Frage, die Gott uns heute durch diesen Text stellt, ist: Glaubst du, bist du davon persönlich überzeugt, dass Jesus das wahre Opferlamm ist, derjenige, der stellvertretend für deine und meine Schuld sterben kann? Dann nimm ihn persönlich an. Wenn du das hast, stellt Gott dir heute die nächste Frage. Glaubst du, dass Jesus Christus allmächtig ist? Glaubst du, dass er das Übernatürliche kann? Das, was uns Menschen unmöglich ist, auch wenn wir es wollen, auch wenn wir uns Mühe geben. Glaubst du das? Dann lasst ihr durch diesen Text sagen, das Neue Testament lehrt klar, durch den Glauben sind wir mit Jesus Christus verbunden. Das heißt, auch das Übernatürliche, das, was wir nicht menschlich überhaupt nicht können, kann Jesus wirken, und wir sind durch den Glauben mit ihm verbunden. Ist dir das bewusst? Rechnest du damit in deinem Alltag, in deinen Beziehungen zu Kindern, zu Ehepartner oder was sonst so ist? Rechnest du damit, dass Gott Übernatürliches wirken kann, auch an Menschen, die ihn noch nicht kennen, für die man betet? Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist nicht gekommen, damit wir ein mehr oder weniger romantisches Familienfest haben, damit wir uns Geschenke im Überfluss geben oder, was auch sehr beliebt ist, im Überfluss essen, sondern er ist gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Gemeinschaft mit Gott, Versöhnung mit Gott, Gerechtigkeit Jesu Christi zu Gerecht bekommen und auch Übernatürliches im Leben erwarten. Wir haben gesehen, Römer 5, dass wir über die Sünde herrschen. Wir müssen nicht mehr der Sünde gehorchen. Wir müssen nicht mehr in unser, wenn Menschen um uns herum irgendwie komisch reagieren, komische Sachen sagen, wir müssen nicht passiv reagieren darauf, wir können anders. Durch Jesus Christus. Er ist allmächtig und wir sind durch den Glauben mit ihm verbunden. Er ist gekommen, damit wir das Leben im Überfluss haben.